Solltet ihr mich auch hören? Gut. Genau. Jetzt muss ich schnell schauen, dass die Antenne hier nicht Zeit weg ist. So. Gut. Ihr habt schon gehört, wir haben eine Woche mit den Psalmen. Und Psalmen sind ja so wunderbare Texte, die im Tempel sind auch gelesen worden. Und die sich auch immer wieder so eignet für die persönliche Andacht. Und ich hätte gedacht, das passe so gut zu dieser Woche. Weil der Wetterbericht war ja ganz schlecht gewesen. Also, ich kann euch sagen, am Freitag hatte ich gar nicht so Lust gehabt zum Packen, weil wir haben alle möglichen Wetterportale angeschaut auf dem Internet und es hat so Wüste gehabt, überall Wüste, das eine wie das andere. Und wir haben Spiele eingepackt und Spiele eingepackt und gefunden, da Spiele nehmen wir auch noch mit, weil wenn es dann regnet, dann muss man ja dann spielen miteinander und dann nehmen wir das Spiele auch noch mit und selber auch noch. Und ich meine, kein einziges braucht, glaube ich, Uno haben wir gebraucht von unserem Spiel und sonst, ist es einfach schön gsi. Es ist einfach schön gsi. Wir haben eine wunderbare Woche dürfen erleben miteinander. Und zwar nicht einfach nur vom Wetter her. Sondern es ist auch eine Woche gsi von der Gemeinschaft. Es ist eine Woche gsi, wo man Menschen, die man immer wieder sieht, am Sonntag, vielleicht auch mal noch unter der Woche, auch noch von einer anderen Seite kennenlernt. Und das tut eben auch gut. Es ist auch eine Woche, wo man miteinander übt, Brüder und Schwestern zu leben. Das ist nicht immer so einfach. Das ist wirklich eine Herausforderung. Die einen fällt das leichter, weil sie sich sowieso in einer Gemeinschaft pudelwohl fühlen, und anderen fällt das sehr, sehr schwer. Und so eine Woche ist eine gute Schule für alle. Und wisst ihr, was mich besonders schön gedacht hat? Es sind ein paar, wir sind ja fast die Ältesten gewesen, der Björn und ich. Wir sind fast die Ältesten gewesen in dieser Woche. Und ein paar von den Jüngeren sind zu uns gekommen und haben gesagt, es ist so schade, ist von den Älteren niemand mitgekommen. Und es ist jetzt nicht, um euch Druck zu machen, dass das nächste Mal auch mit Kali über 50 haben, überhaupt nicht. Also, ihr dürft gerne, ihr seid herzlich willkommen und eingeladen. Aber mich hat es einfach schön gedacht. Mich hat es schön gedacht, dass die Jungen nicht einfach nur mit ihresgleichen zusammen sind, sondern dass sie sich auch wünschen, Gemeinschaft zu haben mit älteren Leuten, die das Leben vielleicht auch schon ein bisschen anders sehen und die andere Erfahrungen gemacht haben. Und ich eigentlich heute Morgen ganz einen anderen Psalm nehmen, weil ihr könnt euch denken, ich habe nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt, zum Predigt vorbereiten. Und ich habe schon von Anfang an gesagt, ich übernehme die Predigt, kein Problem, ich freue mich drauf, mal nicht über die Offenbarung zu predigen, sondern über einen Psalm. Das war klar gewesen. Und es ist für mich auch klar gewesen, dass ich einen von diesen Psalmen nehme, wo wir Andacht hatten. Und ich habe natürlich gedacht, ich nehme einen von denen, wo ich Andacht hatte darüber. Aber der Herr hat mir etwas anderes gesagt. Er hat mir den 133. gezeigt. Das ist schon einer, den wir hatten diese Woche, aber einer, den Björn hatte. Ich lese euch den vor. Wir haben lauter Psalmen mit 3 gehabt. Ich weiss nicht, ob das jemandem aufgefallen ist diese Woche. Das ist nicht bewusst gewesen. Es ist einfach so. Und das ist jetzt 133 mit 2, 3. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, Aarons, das herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Amen. Das ist der Psalm 133, hat nur 3 Verse. Und ihr kennt den Anfang sicher. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Das ist der Chorus, den wir sicher die meisten von euch kennen. Und da kommt ja das Bild, das ist wie wenn Öl auf den Kopf fließt, vom Aaron bis in seinen Saum und wie der Tau. Und nachher kommt nur noch der 3. Vers. Was ist verheißen dort drauf? Wir haben das ein bisschen sehen. Wir sind am Dienstag gegen eine Teigwarenfabrik besichtigen. Es ist die kleinste Teigwarenfabrik in Italien. Es ist ein reiner Familienbetrieb. Wirklich, es arbeiten nur, glaube ich, 5 Leute in dieser Teigwarenfabrik, so wie ich das verstanden habe. 2 Brüder, Söhne von diesen Brüdern und eine Frau. Also ist eine Ehefrau. Die machen nur 4 Sorten Teigwaren. Spaghetti, dann die dünneren Spaghetti, Spaghettini, Macaroni und Penne. Sonst macht die nichts. Und was nach dem Krieg hat müssen überlegen, ja, was machen wir jetzt mit dieser Teigwarenfabrik? Die ist 1926, glaube ich, gegründet worden. Da haben sie gemerkt, sie werden in diesem kleinen Dorf, ist ganz ein kleines Dörfchen auf einem Hügel oben in der Toskana, in einem uralten Haus, ist die Teigwarenfabrik untergebracht, ganz verwinkelt und eckig. Da haben sie gemerkt, sie werden nie können mithalten mit diesen grossen Fabriken in der Ebene unten. Und sie haben sich entschieden, wir setzen nicht auf Menge, sondern auf Qualität. Und die, die uns durch die Teigwarenfabrik geführt hat, die hat erzählt, dass die Teigwaren in New York für $20 verkauft werden. Und ich habe gekauft, für meinen Vater mitzubringen, weil er ist so ein Teigwarentiger. Und er hat die gekannt. Ich nehme das Päckchen raus gestern Abend und zeige es ihm so in einer Flasche Wein. Und dann sagt er, ha! Die hat den Globus auch. Aber der kostet über 10 Franken, das Pack. Wir haben ein bisschen weniger gezahlt. Und sie haben sich hier entschieden, dass sie statt die Produktion hochzufahren, die Maschine gerade nochmal 3 Stufen langsamer laufen lassen. Und seit 1926 schafft immer nur Familienmitglieder in diesem Betrieb. Und sie haben einen riesen Erfolg. Sie exportieren die Teigwaren überall hin, aber sie tun nicht mehr wie 1 Tonne pro Tag Mehl verarbeiten. Sie könnten viel mehr. Sie hätten locker Abnehmer. Und die uns geführt hat, ist eine Deutsche und ist vor 10 Jahren oder 15 Jahren da hingezogen und hat die Familie kennengelernt, so per Zufall. Und hat natürlich gerade schon Businessplan gehabt, wie wir jetzt hier den Umsatz steigern können, weiss nicht was, alles, oder? Wie wir im Norden oben eher sind. Und die Familie will das nicht. Und nachher sind wir so durch die Teigwarenfabrik gelaufen, ist spannend gewesen, ist wirklich interessant gewesen. Hat immer wieder ein bisschen knabbert an diesen Teigwaren, die da rum sind. Und nachher sind wir da durchgekommen und dann ist da ein junger Mann gestanden und dem sein einziger Job, die tun gar nicht rotieren, jeder hat sein Plätzchen, sein Posten. Und dem sein Job ist einfach, die Spaghetti, die so lange aus der Maschine kommen, zu halbieren. Das ist eine Maschine, die tut die Teigwaren da auflegen und dann kommen die durch und dann macht sie Krack und dann muss er die in Holzkistchen rein tun und das Holzkistchen hinterher tun und dann muss er das Holzkistchen auf den Wagen biegen und über eine Fahrradverpackung. Das ist sein Job. Und er wirkt irgendwie ein bisschen verlangsamt. Dort, wo der Dimitri das erste Mal in die Fabrik ist gegangen, hat er zu Edith gesagt, oh, das ist schön, in Italien kann man auch die Behinderten noch irgendwie integrieren in den Arbeitsprozess. Und die, die uns aber durchgeführt hat, hat uns nachher gesagt, dass er Geschichte hat studiert. Also er ist gar nicht behindert, überhaupt nicht. In keinster Art und Weise. Aber er hat sich entschieden, in dieser Teigwarenfabrik zu arbeiten. Trotz im Geschichtsstudium. Gut, was das für ein Wahnsinnsabschluss ist, weiss man nicht so genau in Italien, aber immerhin, es ist ein höherer Schulabschluss. Und wenn nur einer von dieser Familie plötzlich die Idee hätte, dass er möchte anbauen, ausbauen, die Maschinen schneller laufen lassen, was auch immer, ich bin ganz sicher, das Geschäft wird nicht mehr gleich funktionieren. Entweder müssen halt der eine Brüder den anderen auszahlen oder wie auch immer. Aber es wäre nicht mehr das. Es wäre nicht mehr das. Das war für mich so das Bild für diesen Psalm. Die Familie, die leben einträchtig beieinander. Weil was heisst Eintracht? Das heisst, man trachtet nach einem. Einem Einzigen. Es gibt Übersetzungen, zum Beispiel die Hoffnung für alle, da heißt es einfach, wie angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden beieinander wohnen. Das ist schön, ja. Aber das ist sehr abgeschwächt von dem, was die Bibel uns wirklich sagen will. Die Bibel will uns sagen, es ist wunderbar zu schauen, wenn man das gleiche Ziel hat, nur etwas anstrebt, trachten nach, heisst streben nach. Und streben ist etwas sehr, sehr Heftiges. Also, da zieht es einem dorthin. Ein Ziel. Ein Tracht. Man trachtet nach einem Ziel. Und das geht nicht immer nur im Frieden. Übrigens. Da muss man manchmal zusammenhocken und ausdiskutieren. Ich bin ganz sicher, dass dort 45, 47, irgendwie nach dem Krieg, die das nicht einfach nur so zack entschieden haben. Sondern da muss man zusammenhocken als Familie und ausdiskutieren, was ist jetzt unser Ziel mit dieser Fabrik? Wenn wir möglichst viel verdienen? Oder wenn wir möglichst gute Teigwaren machen? Wenn wir als Familie beieinander bleiben? Wenn wir das als Familienbetrieb weiterführen? Oder wenn wir möglichst vergrössern? Wenn wir Arbeitsplätze schaffen? Was auch immer. Was ist das eine Ziel? Björn hat so gesagt, das ist ein Wallfahrtslied, der Psalm. Ein Wallfahrtslied. Das heisst, sie haben das gesungen, die Israeliten, die auf dem Weg sind zum Tempel. Jeder hat einmal müssen im Jahr im Tempel. Von den Israeliten. Jeder. Jeder hat einmal müssen im Jahr gehen opfern im Tempel. Und dann ist man so als Sippen unterwegs gewesen. Und dann hat man das gesungen auf dem Weg. Sie haben ein Ziel gehabt, in den Tempel zu opfern. Ihre Beziehung zum Herr wieder in die Ordnung zu machen. Wir haben in der Bibel auch Beispiele. Das ist nicht nur in dem Psalm so. Wir sind aufgerufen dazu, einander zu lieben. Es geht noch ein bisschen weiter. Wie einfach nur am gleichen Strick ziehen. Aber ich glaube, im Johannes 13 steht das, da sagt Jesus das selber, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Auch ihr einander liebt. Und das wird x-mal wiederholt. Das ist nicht nur der Johannes, der das aufschreibt. Der Johannes sagt es auch noch in seinem Brief. Aber auch der Paulus sagt es mehrfach in seinen Briefen. Und auch der Petrus sagt es in seinem Brief. Auch der Hebräer, wo man nicht recht wissen, wer der geschrieben hat, auch dort steht es. Es wird im Neuen Testament praktisch in jedem einzelnen Buch wiederholt. Liebe einander. Was heisst jetzt das, wenn es heisst, liebe einander? Müssen wir einander von morgen bis am Abend in den Armen liegen? Müssen wir immer nur einer Meinung sein? Müssen wir einander dauernd nur den Honig ums Maul streichen? Nein, das ist nicht gemeint. Wenn im Neuen Testament steht, liebe einander, dann meint es, ziehen am gleichen Strick. Sie nicht einander noch Fallen bauen. Sondern ermutigen einander, stehen einander bei, dass wir festhalten am Glauben, unterstützen einander. Manchmal heisst es auch, korrigieren einander, aber in der Liebe. Wozu denn? Was ist denn das Ziel im Neuen Testament? Was soll das Ziel sein von uns Christen? Der Johannes sagt es so, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und der Petrus ist in einer super direkten Art, sagt es ganz simpel, schon im ersten Kapitel von seinem ersten Brief. So erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Das Ziel, das wir haben, hier auf Erde, oder mindestens, was wir sollten haben von der Bibel her, ist, dass Seelen gerettet werden. Unsere eigene, zuerst einmal. Aber auch andere. Es geht nicht immer nur um uns. Es geht um andere. Es geht darum, dass Jesus sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Und das gilt für uns, da dürfen wir gerne unseren Namen einsetzen. Aber das gilt auch für unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Familienangehörigen. Jeder. Das gilt für jeden. Und das soll unser Ziel sein. Wir wollen Seelen retten. Und ich glaube, wenn wir das Ziel haben, dass wir miteinander auf dem Weg sind zum Himmel und möglichst viele Seelen mitnehmen, dann eint uns das. Am allermeisten Freude hat der Feind, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen. Wir sind kein Zeugnis mehr. Ich staune, wenn ich mit Leuten rede da vorhin, ich meine sie auch von da oben, wie viele, die keinen Bezug haben zum Glauben, die Spaltungen in der Gemeinde mitbekommen haben. Sich die FCG gespalten hat, Krishona. Das nehmen die Leute wahr. Die nehmen viel mehr Sättigs wahr, wie das andere, das was wir wettet. Und unser Zeugnis geht unglaublich schnell bachab, wenn wir es nicht schaffen, einträchtig beieinander zu sein. Sondern wenn wir dann noch hintenrum schlecht übereinander redet. Ja, bravo. Das ist genau das, was der Feind darauf wartet. Dann haben wir uns selber gerade das Messer geliefert. Weil erstens tun wir am anderen, wo wir schlecht reden darüber, keinen Dienst. Und uns selber setzen wir in die Sünde. Weil es steht sehr eindeutig geschrieben in den 10 Geboten, dass wir nicht sollen übereinander hindurch reden. Ich glaube, dass es ganz zentral ist, dass wir Christen uns immer wieder darauf besinnen. Wir sind unterwegs, auf einem Weg, gemeinsam. Und wir haben ein höheres Ziel, wie unsere Animositäten untereinander. Ja, das ist normal, dass einem nicht jeder sympathisch ist. Um das geht es da nicht. Es muss euch nicht jeder sympathisch sein. Es kann einem sogar einen mal richtig hässig machen. Das ist durchaus möglich. Und auch normal. Auch um das geht es da nicht. Nur wie gehe ich denn damit um? Räche ich mich? Bin ich nachtragend? Oder tue ich die Beziehung bereinigen? Wisst ihr, wir nicht mit jedem jeden Abend Fondue essen. Auch das ist nicht gemeint. Sondern es geht darum, können wir zusammen am gleichen Strick ziehen. Setzen wir das Ziel höher als unsere Befindlichkeit da. Nicht, dass die im Herrn nicht wichtig wäre, unsere Befindlichkeit. Überhaupt nicht. Aber die Frage ist, wie bereinigt man sie? Weil der Herr sagt, es ist Öl. Wenn wir es schön haben miteinander, weil wir am gleichen Strick ziehen, dann werden wir es schön haben miteinander. Weil er gießt sein Öl auf uns und Öl heilt. In der Bibel immer. Öl ist Segen. Öl ist heilig. Öl tut gut. Das ist der grösste Luxus gewesen. Und es gibt im Fall, also auch heute, so Wellness-Oasen, wo man teuer zahlt dafür, dass man von Kopf bis Fuß mit Öl gesalbt wird. Mit teurem Öl. Öl nährt und pflegt. Und dem Herr ist unsere Seele genauso wichtig wie die vom Nachbar. Und er hat ja die Vergebung schon parat. Für den anderen und für mich. Er hat die Heilung schon parat für die Wunden, die mir mein Nachbar vielleicht zufügt. Wir werden verletzt von Menschen. Also wenn wir ohne Verletzungen durchs Leben gehen, dann wird es schwer. Da können wir uns wirklich darauf einstellen. Wir werden verletzt werden von Menschen hier auf dieser Welt. Und zwar nicht zu knapp. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wohin gehen wir damit, mit dieser Verletzung? Bängeln wir sie am nächsten um die Ohren? Oder bängeln wir sie dorthin zurück, wo sie hergekommen ist? Oder bringen wir sie dem Herr? Dort, wo wir so leben miteinander. Und ich glaube, wir sind auf gutem Weg bei uns. Aber niemand ist perfekt, niemand ist vollkommen. Dort, wo man einträchtig beieinander wohnt, dort ist Frucht. Weil es ist nicht nur Öl, sondern es ist auch Tau, wo auf die Felder kommt. Und Tau bringt Frucht. Feuchtigkeit auf den Feldern bringt Frucht. Weil genau an dem, wie wir miteinander umgehen, genau das ist es, was unser Leben attraktiv macht für Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Ich meine, wenn es unter uns genauso zu und her geht, wie überall sonst, wieso soll man dann überhaupt nur einen Fuß da reinsetzen? Aber dort, wo wir das leben, wo wir die Liebe, wo wir bekommen von Jesus, auch untereinander pflegen, an dem Strick ziehen, dort wird es attraktiv, da bin ich ganz sicher. Weil Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft. Menschen sehnen sich aus tiefstem Herz nach einem Platz in einer Gemeinschaft. Menschen sehnen sich danach angenommen zu sein, wie sie sind. Ich mich auch. Denke jeder von euch. Jeder wünscht sich doch das, so angenommen und geliebt zu sein, wie er ist. Da wird ihm am liebsten das Heimatland sagen, ihnen auch. Das ist für uns lebensnotwendig. Und der Herr nimmt uns so an. Und was wir jetzt üben müssen, ist, das auch noch zu schaffen. Und das ist eine grosse Herausforderung. Echt. Eine grosse Herausforderung. Und dann steht so schön, der Herr hat den Segen schon dorthin befohlen. Es ist nicht so fakultativ, oder? Ja, wenn es dann neu gelingt, dann kommt dann irgendwie der Segen. Nein, es steht, der Segen hat der Herr dorthin befohlen. Kein Zurück. Das wird sein. Das ist so. Und was ist denn der Lohn? Was ist denn der Lohn für die Anstrengung? Leben in Ewigkeit. Überhaupt leben. Ein gesundes Leben. Ein erfülltes Leben. Ein Leben bis in die Ewigkeit. Ich finde es schön, dass wir miteinander unterwegs sind. Und ich habe das so genossen, die letzte Woche miteinander. So richtig. Jeden Tag, vom Morgen bis am Abend oder zur Nacht oder so, miteinander unterwegs zu sein. Miteinander Auto fahren. Und wenn der Dimitri ein Kürfeli-Gacke macht auf dem Friedhof, dann fahren wir alle hinein auf den Friedhof. Und lachen miteinander. Oder wir haben im Fall ein Teil gesucht, alle miteinander, was gar nicht existiert hat. Alle sind auf den Knien rumgekrochen, zwischen den Mucken. Es hat wahnsinnig viel Mucke gehabt, meine Beine sind ganz verstochen. Und da hat jemand ein Teil verloren. Oder wir haben es zumindest gemeint, alle miteinander. Und wir haben gefunden, das wäre jetzt so ein Liebesdienst, dass wir alle helfen zu suchen. Nach der Andacht sind alle auf die Knie. Der Dimitri hat das ganz nach Rettungsschwimmerart organisiert. Man macht zwei Ketten oder drei und dann auf den Knie, Fürschi und Hände im Dreck. Dann haben wir herausgefunden, dass das Teil gar nicht gegeben hat. Aber es war ein Gemeinschaftserlebnis. Und ich glaube, jeder von uns hat etwas gelernt dabei. Es war nicht so wichtig, ob das Teil gibt oder nicht. Es war etwas anderes daran wichtig. Gemeinsam. Und dann wieder einander gemeinsam vergeben. Weil jeder von uns hat so viele Fehler. Und jeder von uns hat so viel Gutes. So viel Liebenswertes. So viel Stärken. Und ich glaube, in der Endabrechnung wirkt das alles aus. Und ich bin ganz sicher, dass es im Reich Gottes eben jeder braucht. Es ist wie ein Puzzle. Wenn ein Teil fehlt, ist es einfach nicht fertig. Einfach nicht. Es ärgert euch doch, oder? Ihr habt sicher auch schon gepuzzelt. Und dann macht ihr ein 1000er-Puzzle und dann fehlt ein Teil. Heimatland 999 hat man angebracht und jetzt fehlt ein Teil. Das macht einem keine Freude, die anderen 999. Einträchtig beieinander sein, das wünsche ich uns, dass wir das noch viel mehr erleben dürfen und lernen. Zu unserem Nutzen, zu unserem Heil, aber auch zum Heil von der Region, von den Menschen, die da mit uns leben. Damit sie dürfen Jesus und seine Liebe und seine Erlösung erkennen. Amen.